So ihr Lieben, jetzt ist Zeit für Schwarzbrot. Ich freue mich mit euch, eine ganz neue Serie zu beginnen. Und zwar werden wir jetzt Vers für Vers durch den Römerbrief gehen. Ich glaube, es ist echt Zeit für feste Nahrung. Und zugegeben, so durch so einen Römerbrief zu lehren, das ist ein bisschen herausfordernder, als wie jetzt über eine Geschichte vom verlorenen Sohn oder Daniel in der Löwengrube. Es ist vielleicht auch sogar einfacher, als wie einen Vortrag zu halten, wie man Erfolg im Leben haben kann. Aber es gibt doch nichts Größeres, die Bibel aufzuschlagen, wirklich voll einzusteigen, besonders in den Briefen, und Satz für Satz, Vers für Vers durchzugehen und dann echt auch zu erwarten, dass Gott spricht, dass Gott zu uns redet. Und das ist auch mein Wunsch an dich. Ja, vielleicht dazu, nun, ihr kennt mich. Mein Markenzeichen ist halt, versuchen, Dinge einfach darzustellen. Ich bin jetzt nicht der Theologe, der vielleicht da so tief schaufelt, wie das der ein oder andere vielleicht schon mal im Kommentar gelesen hat. Und trotzdem glaube ich, dass Gott ganz tief auch tiefe Gedanken uns weitergeben wird. Wir werden den Römerbrief etwas im Überblick anschauen und werden so richtig tief einsteigen in manchen Punkten, wo ich glaube, wo Gott für uns eine ganz wichtige Message-Botschaft hat. Chuck Smith, der Gründer der Calvary Chapel, wo wir ja eigentlich auch herkommen, hat mal einen Kommentar geschrieben, ein Buch, das habe ich mir jetzt auch nochmal besorgt, kann man auch auf Kindle runterladen, das lautet The Gospel According Grace, also das Evangelium der Gnade. Und ich fand diesen Titel so gut, es wird auch unser Titel sein für unsere Serie. Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Wort Gnade, was mit dir macht, dass das so richtig tief reingeht. Und ich muss euch ehrlich eingestehen, ich persönlich konnte lange Zeit nicht so viel mit diesem Wort Gnade anfangen. Warum? Da zeige ich euch auch gleich noch ein bisschen mehr dazu. In den letzten Jahren begreife ich mehr und mehr, was in diesem Buch eigentlich drin steht. Und es gab einige berühmte Persönlichkeiten in der Geschichte, der Römerbrief wie so eine Explosion gewesen in deren Leben. Ich möchte euch nur mal zwei nennen. Das eine war der Augustinus von Hippo, der heilige Augustinus, wie man ihn auch kennt. Er war nämlich bereits schon Philosoph, er war bekannt, er war beliebt, er war begabt, aber er war todunglücklich. Seine Mutter Monika, die hatte für ihn Tag für Tag gebetet, schon als er ein kleines Kind war, dass dieser Augustinus Aurelius, wie er auch heißt, dass er einen Durchbruch hat zu Gott hin. Nun, da passierte lange Zeit nichts. Und mit 32 Jahren befand sich Augustinus in seinem Garten und er war mal wieder unglücklich und die Tränen liefen ihm über das Gesicht. Und dann erzählt er, wie er plötzlich eine Stimme hörte von einem jungen Mädchen. Und dieses junge Mädchen sagte, nimm und lies. Er ging sofort zu seinem Freund und wusste, was er zu tun hatte. Er schlug den Römerbrief auf und begann, den Römerbrief zu lesen. Und das war für ihn der Durchbruch gewesen. Er sprach da von der göttlichen Gnade. Er wurde auch bekannt als der Lehrer der göttlichen Gnade. Oder viele Jahre später, also das war im Jahre 386, am 15. August genau, als er diesen Durchbruch hatte. Oder Martin Luther. Er war immer auf der Suche nach dem gnädigen Gott. Als sie mit 22 Jahren, das war 1501, in einem furchtbaren Gewitter die Todesangst umhüllt und er ruft zu der heiligen Anna und sagt, wenn du mich hier rausholst, dann werde ich Mönch. Nun, er wurde Mönch. Er ließ alles andere hinter sich und trotzdem fand er keinen Frieden. Er hat vieles bewegt. Die ganze Welt wurde verändert. Ja, wir denken an die Reformation. Wir denken an alles, was da in dieser Zeit gewesen ist. Aber er blieb unruhig in sich, bis er den Römerbrief studierte. Und als er den Römerbrief studierte, dort auf der Wartburg, hatte er sein sogenanntes Turmerlebnis. Als er den Satz übersetzte aus dem Römerbrief, Römer 3, Vers 22, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das war die Bombe bei ihm gewesen. Deswegen sprechen wir auch heute noch von dem Turmerlebnis. Ähnlich ging es mir auch bei ein paar Themen. Und die werden wir uns im Laufe der nächsten Wochen und vielleicht auch ein paar Monate anschauen. Und mein Wunsch ist, dass du mit dieser neuen Serie das erlebst, was Paulus im Römer 1, Vers 11 schreibt. Ich lese euch das mal vor. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen. Ach, das tut mich verlangt auch danach, euch zu sehen. Aber ihr könnt mich ja jetzt wenigstens sehen, ja. Aber dann sagt er, warum? Um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Nun, Paulus musste das persönlich machen, beziehungsweise er hat einen Brief geschrieben. Und heute können wir das online machen, ja. Und dann schreibt er, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den geistlichen Austausch eures und meines Glaubens. Und das ist eigentlich schon der Grund für den Römerbrief. Der Grund, den Paulus hier nennt an die Römer, ich möchte, dass ihr gestärkt werdet. Ja, dass ihr mit mir zusammen getröstet werdet. Im Glauben, im gegenseitigen Austausch. Das ist auch mein Wunsch an dich. Vielleicht auch da einen ganz praktischen Tipp. Wir haben einige Hauskreise und die laufen jetzt auch online. Und wenn ihr euch als Zoom-Kreis trefft zum Beispiel, ja, in eine Runde, dann lest doch einfach nochmal den Text durch, schaut euch die Predigt an und dann tauscht euch darüber aus, was Gott euch in diesem Brief gesagt hat. Wir werden das immer so machen. Wir werden jetzt heute nur den ersten Teil aus dem Kapitel 1 anschauen bis Vers 17 und wir werden dann nächste Woche den zweiten Teil anschauen und dann jeweils in einem Kapitel durchgehen. Und ich glaube, da wird richtig was gehen. Also von dem her, was wir jetzt machen, ich möchte einfach jetzt noch mal kurz beten und ich möchte dir empfehlen vielleicht auch, gleich den Pause-Button mal kurz zu drücken und diese Verse 1 bis 17 mal durchzulesen, weil wir werden jetzt nicht Vers für Vers da durchgehen. Das ist am Anfang ein bisschen, vielleicht ein bisschen komplizierte Gedankengänge und deswegen habe ich das ein bisschen anders zusammengebündelt und du kannst das einfach für dich nochmal durchlesen. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du hier besonders jetzt zu uns redest, wenn wir jetzt uns den Römerbrief anschauen, auch so diese Einleitung, die ersten Verse. Und ich bin echt gespannt, was du uns hier zu sagen hast. Amen. Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Es beginnt ja mit Paulus. Normalerweise schreiben wir einen Brief, da schreiben wir lieber Karl-Heinz. Und am Schluss steht dann dein Paulus oder dein Roland. In der Antike war das anders. Da nannte man zuerst den Absender. Ich, Paulus, schreibe euch. Also von dem her. Und dann bezeichnet er sich als Knecht Jesu Christi, als berufener Apostel und als ausgesondert. Das sind seine Titel, die er nennt. Er sagt nicht, ich, Doktor der Theologie, das war ja sowieso nicht. Sondern er bezeichnet sich als Sklave, als Doulos Christi. Der Begriff an sich, der unterstreicht bewusst den Verzicht auf Selbstinszenierung. Das war Paulus. Er wollte sich nicht selbst darstellen. Er sagt auch nicht, Leute, ich mache hier mal ein ganz neues Fass auf. Ich schreibe euch den Römerbrief und das wird der Bestseller. Nun, der Römerbrief ist zum Bestseller geworden. Aber nicht, dass Paulus sich hier einen Namen macht, sondern ihm ging es einfach darum, dass er ein Sprachrohr ist, und eine Feder in der Hand Gottes. Dann bezeichnet er sich als berufener Apostel. Ja, er sagt nicht, ich bin von Beruf Apostel, sondern ich bin berufen, Apostel zu sein. Von Gott beauftragt, das heißt Gesandter. Und als Gesandter hat er uns hier eine Message zu geben von Gott. Und er sagt, ich bin ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das ist ein ganz interessantes Wort, sehr passend zu unserer jetzigen Zeit. Ausgesondert heißt, hier steht isoliert. Ja, also Paulus war auch isoliert. Er hat sich freiwillig isoliert. Aber isoliert in dem Sinne, dass er sagt, ich setze alle meine Aufmerksamkeit darauf, dass ich ein Botschafter bin, etwas weitergebe. Auch das Wort ist interessant, das steht im Griechischen aphorismenos. Das heißt auch, da leitet sich das Wort Pharisäer von ab. Also ein Pharisäer ist auch ein Ausgesonderter. Und das war ja Paulus vorher gewesen, ein Pharisäer. Aber das ist ganz interessant. Er war vorher ein Ausgesonderter In dem Sinne, dass er, ähnlich wie Luther, versucht hat, selbst durch Leistung irgendwas bei Gott zu erreichen. Und dafür hat er alles auf sich genommen. Er hat sogar Christen verfolgt, weil er das nicht ganz richtig verstanden hat, was ausgesondert bedeutet. Aber jetzt, nachdem Gott ihm begegnet ist, radikal, dass es ihm vom Pferd runtergehauen, von seinem hohen Ross im wahrsten Sinne des Wortes runtergehauen hat, Apostelgeschichte 9, könnt ihr das nachlesen, da hat er gesagt, wow, jetzt habe ich es kapiert. Und seit dieser Zeit war er ein Ausgesonderter für Gott, dass er gesagt hat, Gott, ich will nur noch für dich da sein, weil diese Leidenschaft, die packt mich. Gut, und da heißt es in Vers 5, da machen wir einen kleinen Sprung, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Ja, am Anfang sagt Paulus, ich bin berufen. Jetzt sagt er im Vers 5, auch ihr seid berufen. Merkt ihr, da gibt's die Brücke von Paulus hin zu uns. Wir studieren nicht einen Paulus, der irgendwie abgehoben ist, sondern hier geht es um ein Vorbild, was wir auch wiederum sein dürfen. Und deswegen können wir auch sagen, wir sind auch nicht berufen zur Selbstinszenierung als Christen, sondern Sklaven Jesu. Was das bedeutet, werden wir später noch sehen. Das heißt nämlich nicht, dass wir willenslos sind, sondern das bedeutet einfach, wow, ich lebe jetzt nur noch für ihn, für Gott, für Jesus. Und auch das ausgesondert. Du bist ausgesondert. Ja, du bist in einer Special Mission, einer speziellen Mission für Gott als Botschafter. Das heißt an der Stelle im Korinther, wir sind jetzt Botschafter an der Stelle von Jesus. Weil wir sind hier auf der Erde. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Um ein Segen zu sein für andere. Das ist unsere Mission. Also, du bist aber nicht nur berufen, Sender zu sein, wie Paulus, sondern du bist auch berufen, Empfänger zu sein und das, diese Wahrheiten, die hier stehen, aufzunehmen, aufzusaugen. Und da steht so viel drin, so viel Power, so viele tolle Sachen. Apropos Empfänger, im Vers 7 lesen wir von den Empfängern. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Brief hier, der geht ca. 56 nach Christus an die Nachfolger Jesu in Rom. Und das waren Juden, das waren Heiden, ja, also Nichtjuden, da gehörten Griechen dazu, da gehörten Menschen zu aus allen möglichen Gegenden. Später ist sogar die Rede von Barbaren. Ja, Barbaren nannte man die, wo man die Sprachen nicht richtig aussprechen konnte. Deswegen sagt man, die sprechen so Barbar, kann man nicht hören. Also das waren internationale Gemeinde gewesen. Und zu der internationalen Gemeinde redet Paulus, und das passt so super gut auch zu uns. Rom war ja die Metropole der damaligen Zeit, die Hauptstadt des Weltreiches. Nun, und genauso wie er mitten reinschreibt, so sind wir jetzt auch Empfänger, ja, wie Berlin zum Beispiel die Hauptstadt von Deutschland ist oder Stuttgart die Hauptstadt von Baden-Württemberg. Und so dürfen wir auch sagen, wir sind Empfänger dieses Briefes. Und da steckt halt eben all das drin, was wir brauchen zum Leben. Eigentlich wollte Paulus ja persönlich vorbeikommen. Vers 13 heißt es, ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu werden, gleich wie unter den übrigen Heiden. Das war eine der wenigen Gemeinden, die Paulus nicht selbst mitgegründet hat. Wir wissen auch gar nicht, wer die Gemeinde gegründet hat. Vermutlich waren das Leute, die sind emigriert oder auch geflohen, wo die anfängliche Christenverfolgung schon losging. Oder es waren einfach Handelsleute, die zurückkamen und die haben sich dort getroffen und haben eine Gemeinde aufgebaut. So einfach geht das, auch heute. Genau. Und jetzt wollte Paulus eigentlich kommen. Er konnte nicht kommen, er war verhindert, er erklärt das auch noch später und schreibt in diesem Brief. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass Paulus verhindert war. Nämlich dadurch haben wir diesen wunderbaren Brief hier. Und deswegen schreibt er in Vers 14, ich bin ein Schuldner sowohl der Griechen als auch, und jetzt kommt es, der Barbaren, habe ich eben erklärt, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Und darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Und wenn Paulus sagt, ich bin ein Schuldner, dann bitte versteht das nicht falsch. Weil das ist nämlich genau das, was für manche der Römerbrief auslöst. Da steht manches von Schuld, von Gericht und das löst sowas aus und sowas bei mir auch früher gewesen, dass ich das als so ein, eher eine Schwere gehabt hat, der Römerbrief, ja. Und ich eher aus einer Schuldigkeit heraus Dinge getan habe. Auch wenn Paulus schreibt, ich bin ein Schuldner, dann meint er das anders. Dann meint er nicht, ich tue das aus einer Schuldigkeit heraus, die irgendwie auf mir liegt. Das war vorher, als er Pharisäer war. Nein, er tut es, weil er diese Last empfindet für sich. Heiko hat letzte Woche darüber gesprochen, über die Emmaus-Jünger, wo es heißt, brande nicht unser Herz in uns. Versteht ihr? Da ist so ein Brennen. Augustinus habe ich eben zitiert. Er hat mal dieses, das ist auch so mein Leitsatz in meinem Leben, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das war dieses Schuldnersein. Dieses Schuldnersein bedeutete für Paulus, ich muss das weitergeben. Das liegt mir so im Herzen. Und deswegen war er ready, war er bereit. Er war bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Da gibt es auch einige Stellen in den Briefen, wo Paulus immer wieder sagt, ich bin bereit. Ja, und solche Menschen braucht es auch heute, die bereit sind. Die bereit sind, Dinge abzugeben, aufzugeben für eine Berufung. Hey, und wenn Gott dich berufen hat, dann möchte ich dich ermutigen, dass du den Weg gehst. Bereit bist, auch Dinge aufzugeben, vielleicht auch eine Karriere aufzugeben. Es gibt bei uns Leute in der Gemeinde, die sind in die Mission gegangen, die hatten einen super Job gehabt. Gott hat ihnen was aufs Herz gelegt und sie haben den Job hingeschmissen und sind rausgegangen. Nun, muss aber nicht sein. Das kann auch sein, bereit, einen guten Ruf zu opfern, weil du für die Wahrheit einstehst. Bereit, neue Wege zu gehen. Also das könnte man noch total viel auch ausführen. Und das ist etwas, was Gott dir aufs Herz legen möchte. Und das ist richtig klasse. Und was ihn antrieb, wofür ihn das Herz brannte, das sehen wir in, oder ich habe es mal so rausgearbeitet, drei Motivationen, die Paulus antrieben. Die erste Motivation war die Good News, das Evangelium. Da, guck nochmal hier zurück, am Anfang heißt es, das haben wir eben ja auch angeschaut, ich bin ausgesondert für das Evangelium von Gott. Evangelium heißt gute Nachricht, Good News. Und die ist besser als der Impfstoff gegen Corona. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass die Weltgemeinschaft bereit ist, 40 Milliarden Euro zu investieren, um einen Impfstoff zu finden gegen Corona. Und da ist man bereit, alles dran zu hängen. Und das hier, diese gute Nachricht, die rettet nicht nur Leben, sondern die gibt erfülltes Leben und die gibt sogar ewiges Leben. Und ist für alle Menschen, passend zu diesem Virus. Für alle Menschen ist das da. Und stell dir vor, Paulus ist dieser Besitzer des Gegengifts, ja, um hier was reinzubringen, um Freiheit reinzubringen, um Menschen freizusetzen, dass sie Leben haben, Leben im Überfluss. Das ist die gute Nachricht. Und von der guten Nachricht sagt er dann in Vers 2, die er zuvor verheißen hat, also die Gott zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten. Also Paulus sagt, Immer merken, die bekommen ja einen Brief, die Römer. Es gab noch kein Neues Testament, sondern die Evangelien wurden gerade geschrieben, aber die Leute lehrten das Alte Testament. Die haben im Alten Testament, in den Schriften, in der Tora, haben sie Jesus gefunden. Und Paulus sagt, in den alten Schriften, in den heiligen Schriften steht alles drin von Gott. Vers 3, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, also ganz Mensch wurde. Jesus, und erwiesen ist als Sohn Gottes, also ganz Gott wurde, in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unser Herrn. Also, in der ganzen Bibel geht es um Jesus. Das Alte Testament ist sozusagen die Vorbereitung auf den Messias, auf den Erlöser. Die Evangelien die Durchführung, die Briefe, die Erklärung. Und hier der Römerbrief, allen voran, um uns zu erklären, worum es geht und wie wir das ausleben können. Es gibt übrigens über 300 Verheißungen im Alten Testament hin auf Jesus. Paulus beschreibt das wie so eine Sonne, die aufgeht. Ja? Altes Testament wäre im Grunde genommen wie so eine Dunkelheit. Ja? Leuchten zwar die Sterne und so weiter, aber da ist Hoffnung da. Wann wird endlich der Durchbruch kommen? Ja? Und dann die Propheten sind wie die Dämmerung, die Morgendämmerung, die sagen, die Sonne wird aufgehen. Und jetzt kommt die Sonne. Da heißt es hier, der Sohn, der hervorgegangen ist, ja, auch dieses Bild von einem Sonnenaufgang. Und dann heißt es, und dann beginnt diese Sonne zu strahlen, erwiesen als Sohn Gottes in Kraft. Und am Zenit, da steht die Erlösung durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus. Und das was macht was mit dir? Dann heißt es nämlich, von der Auferstehung, Jesus Christus, unser Herr. Ja, die Sonne, die strahlt, die einen erwärmt, die einem Licht spendet und darin darf ich jetzt aufgehen, in der Sonne, in the Sun, ja, im Sohn. Genau, und darum brennt Paulus, das an den Mann zu bringen. Vers 15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium verkündige, obwohl er wusste, was ihn da erwartet. Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann für die Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier zitiert er wieder AT, Habakkuk 2, Vers 4. Es gibt übrigens 70 Alttestament-Zitate im Römerbrief. Im Römer werden wir sehen, dass immer die Bezeichnung da ist, Gerechtigkeit aus Glauben. Wisst ihr, weil Gerechtigkeit ohne Glauben gar nicht möglich ist. Wir werden das nie hinkriegen, dass wir gerecht werden, wirklich richtig gerecht werden vor Gott. Vorgestern war der 8. Mai. Der 8. Mai, der Tag der Kapitulation Deutschlands. Gerechtigkeit für uns wäre gewesen, als Deutsche, dass Deutschland ein Agrar- und Bauernland wird. Und wir jetzt irgendwo in Feldern wären und irgendwelche Spargel stechen müssten. Das war der Plan der Alliierten. Aber wie auch immer, mittlerweile sind wir eine der reichsten Nationen, ein Vorbild für viele in der Welt. Und man fragt sich, warum? Ist das gerecht? Oder ist es vielleicht Gnade? Ja, und Kapitulation ist eigentlich ein gutes Wort. Wir sollten auch jetzt vor Gott kapitulieren. Vor Gott kapitulieren. Und für mich ist diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, wirklich so ein Weckruf, wobei ich das Wort nicht so gut finde, das wird ja von allen möglichen Leuten benutzt, ja. Aber Weckruf in dem Sinn zu sagen, hey, merkst du was? Hier ist Gott. Er will, dass wir erkennen, das, was wir haben, haben wir uns eigentlich nicht verdient, sondern es ist Gnade. Und hier heißt es in Vers 16, das Evangelium von Christus. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. So kommt Gott in seiner Gnade zu uns. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil Paulus es verdient hat, nicht, weil Augustinus es verdient hat oder Luther oder du oder ich, sondern es ist Gnade. Und dadurch werden wir gerecht. Und mein Wunsch ist, wenn du vielleicht jetzt auch das zuschaust oder auch hörst, wende dich an Gott. Diese Gnade, das Geschenk ist für dich da. Dieser Jesus ist da. Er hat sich offenbart. Er lebt jetzt und du darfst ihn nur anrufen. Und es heißt im Neuen Testament, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Das ist seine erste Motivation. Und kurz nochmal zur zweiten Motivation. Die zweite Motivation, die findest du zum Beispiel im Vers 7. Da heißt es, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Das war kein Wortschwall, ja. Oh, ihr geliebten Brüder und Schwestern, wie das vielleicht manchmal so genannt wird, sondern geliebt meint genau das, was es sagt. Und wenn Paulus schreibt, ihr geliebten Gottes, dann impliziert das, dass er sich selbst von Gott geliebt weiß. In Galater 2, Vers 20 sagt er das zum Beispiel, da sagt er, ich bin geliebt von Gott. Und jetzt meine direkte Frage an dich, kannst du das sagen? Ja. ich bin eine Geliebte Gottes oder ich bin ein Geliebter Gottes? Kannst du das sagen? Und ich glaube, leider begreifen wir das oft nicht. Und weißt du warum? Weil wir uns selbst nicht lieben. Warum kannst du dich nicht lieben? Vielleicht, weil du dich nicht annehmen kannst. Weil du den Eindruck hast, du hast es nicht verdient, dass Gott dich liebt. Oder weil du dir selbst nicht vergeben kannst. Weil du dich vielleicht sogar wie an nichts fühlst. Das ist ein Grund, eine Motivation von Paulus zu sagen, hey, wenn du das, was du eben gehört hast, dieses Evangelium für dich angenommen hast und Vergebung bekommen hast und Gnade erlebt hast, dann bist du ein Geliebter. Paulus schreibt hier an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes. Und wenn du jetzt das angenommen hast und du bist jetzt anwesend, indem du diese Predigt anschaust oder anhörst, bist du anwesend. Und dann sagt Paulus, das gilt dir, du bist anwesend, du bist ein Geliebter oder eine Geliebte Gottes, wenn du einfach mir vertraust. Und wenn du das erlebt hast, und das haben die Römer erlebt, was es bedeutet, und wenn du das erlebt hast, es heißt an einer Stelle auch, wem viel vergeben ist, der liebt viel, dann hat das Auswirkungen. Die Römer strahlten ihren Glauben aus nach außen. Das hatte mega Auswirkungen gehabt für andere. Da heißt es zum Beispiel im Vers 8, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Das war nicht nur unbedingt, dass die da evangelisiert haben, sondern es sprach sich einfach rum. Die sind voller Liebe, die haben etwas in sich drin. Das gibt dir Stabilität. Aber du kannst nur etwas weitergeben, was du selbst erfahren hast. Ich zitiere nochmal hier unseren Augustinus. In dir muss brennen, was du in anderen entfalten willst. Ja? Und das gilt uns allen. Und das wünsche ich mir einfach, dass unser Leben ein Zeugnis ist. Und vielleicht wirst du gerade nicht geliebt, weil du für Gott lebst und du erlebst so ein Martyrium. Ja? Zeugnis heißt ja gleichzeitig auch Martyrium. Aber dann darfst du auch wissen, weißt du was, das macht nichts, weil du bist geliebt von Gott. Mehr brauchst du nicht. Und da halt dich einfach dran fest. Das ist das Entscheidende. Das gilt für uns alle. Das gilt auch für dich, liebe Mama. Heute ist ja Muttertag. Das gilt auch für dich, dass du einfach weißt, wenn du einen Eindruck hast, du investierst, du machst, du tust, es kommt nichts zurück. Du hast vielleicht nörgelnde Kinder um dich rumsitzen. Vielleicht hast du heute Morgen auch mal ein Frühstück bekommen, einmal im Jahr. Ja? Aber du darfst wissen, es gab mal so ein Lied, das hieß in den 70er oder 80er Jahren, es geht nicht verloren, wenn sich Liebe so verschenkt. Es geht nicht verloren. Es ist deine Investition. Du bist Botschafter. Durch dein Leben werden andere gesegnet. Wir erleben das bei unseren eigenen Kindern, ja. Wenn man mir denkt, boah, man hat so viel falsch gemacht und was hätte man alles anders machen können? Und wo man vielleicht den Eindruck auch hat, da kam nicht viel zurück, aber jetzt schaust du zurück und du hörst das, wie das widerschwingt und deine Kinder sagen dir, hey, danke, danke für die Prägung, danke, was wir erlebt haben. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit kannst du prägen wie niemals zuvor. Und es ist so cool. Vers 9, denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Merkt ihr, da kommt das auch raus. Diese Liebe, die in Paulus drin war, die musste raus. Deine Gebete, ich habe eben dich als Mama oder als Papa, wenn du betest für deine Kids, ja, sie liegen dann im Bett und du denkst, boah, eigentlich habe ich da das nicht so gemacht, wie es hätte machen sollen. Aber die Hand aufzulegen auf deine Kinder und sie zu segnen. Ich habe euch eben erzählt von Augustinus, von der Mutter von Augustinus, die Monika. Keine Ahnung, was das für eine Person war. Die kennt kein Mensch. Ich wusste gar nicht, dass die Mutter von Augustinus Monika hieß. Aber weißt du, diese Frau hat gebetet. Und durch ihr Gebet wurde Augustinus der, der er wurde. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe Eltern, die für mich gebetet haben. Ich habe Großeltern, die für mich gebetet haben. Und als ich damals mit 21 für 2 Jahre nach Afrika ging, kam meine Oma auf mich zu mit Tränen in den Augen und er hat gesagt, ich habe jahrelang, ich habe immer für euch Enkelkinder gebetet, ich habe immer für dich gebetet, dass du Gottes Weg gehst. Und sie war voller Freude. Nicht, dass ich weggegangen bin, das war heftig für sie. Ich habe sie so gut wie gar nicht mehr gesehen danach. Ja, sie ist gar nicht viele Jahre, gar keine lange Zeit danach gestorben. Aber sie wusste, sie war ein Segen und sie hat ihre Liebe weitergegeben. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Motivation, Liebe. Und die letzte Motivation, die wir uns noch anschauen, die findest du in Vers 7. Da heißt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Und da muss ich gar nicht so viel zu sagen, weil das ist ja unser Oberthema. Chuck Smith vergleicht Gnade und Friede als die siamesischen Zwillinge Paulus. Ja? Der sagt, die tauchen immer bei Paulus auf. Und das ist auch kein frommer Spruch. Manche sagen, ja, das war halt jüdische Grußformeln und griechische Grußformeln miteinander vereint. Nein, mag auch sein. Aber Paulus benutzt diese zwei Begriffe, weil die sind essentiell. Paulus war ein getriebener Mensch gewesen, gefangen in Religion. Warum? Ich habe es eben gesagt. Weil er fühlte, dass er was tun muss für Gott, dass er ihm schuldig ist. Und deswegen sonderte er sich ab und machte diese ganzen komischen Dinge, die damals auch Pharisäer taten, um sich ja nicht zu beflecken, um noch Gebote um die Gebote zu bauen, um die zu halten und dann andere zu verurteilen. Ja, Luther habe ich eben zitiert, ihm ging es ja genauso. Deswegen wurde er Mönch. Aber dann am Ende zu merken, ich schaff's nicht. Und dann begegnete ihm Gott. In Vers 5 sagt er, durch welchen wir Gnade empfangen haben. Gnade, Geschenk, unverdientes Geschenk. Und Paulus beginnt jeden Brief mit den Worten, Gnade mit euch und Frieden von unserem Gott. Und das ist keine Floskel. Und schau mal den Zusammenhang in Vers 7, heißt es nämlich vorher, an die Geliebten Gottes, Gnade mit euch und Friede von Gott. Jetzt meine Frage an dich, hast du Frieden mit Gott? Dann sagst du, jo, ich habe mich mal bekehrt. Ja, und ich bin jetzt ein Kind Gottes, deswegen habe ich Frieden. Stimmt, wunderbar, preis den Herrn. Aber ich frage dich nochmal, erlebst du Frieden? Erlebst du Frieden oder ist dein Glaubensleben manchmal so ein bisschen Krampf? Mehr Krampf wie Kampf? Oder misstraust du Gott? Oder stellst du dir öfters mal die Frage, wenn ein Schicksalsschlag dich trifft, warum Gott lässt du das zu? Dann hast du zwar Frieden mit Gott, aber du hast ihn vielleicht nie erfahren. Weil du nicht verstanden hast, was Gnade heißt, sondern du bist geprägt von Leistung. Welcome in the family. Das ist im Grunde genommen etwas, was mich mega lange begleitet hat. Ich muss leisten. Es ist nicht genug. Deswegen konnte ich lange Zeit mit dem Wort Gnade wenig anfangen. Ich habe mich sogar geärgert, wenn Leute über die Gnade gepredigt haben. Wir sagen, wir müssen doch leisten. Wir müssen es hingeben. Ja, Hingabe, okay. Aber ich habe das immer verbunden mit Leistung. Und es hat mir nie Frieden gegeben. Frieden. Shalom. Shalom ist das hebräische Wort für Frieden. Das heißt Wellness, ja. Innerlich, äußerlich zu wissen, es ist gut. It is well with my soul, heißt es in einem Lied. Es ist gut mit meiner Seele. Es ist gut. Wenn das dein Motor ist, Leistung, dann wirst du das nicht erlangen. Aber wenn die Reihenfolge eingehalten wird, eben zu erfahren, ja, ich bin geliebt von Gott. Und weil ich geliebt bin von Gott, ist es gut. Ich bin Geliebter Gottes. Warum? Weil er mich begnadigt hat. Nicht aufgrund meiner Leistung, meines frommen Lebens. Vielleicht verzichtest du auf viele Dinge, das ist wunderbar. Aber weil du weißt, du bist begnadigt aufgrund des Glaubens. Und je mehr du das erlebst und erfährst, umso mehr wird sich Frieden einstellen und das hat Auswirkungen auf dein Umfeld, das hat Auswirkungen auf deine Seele und wahrscheinlich sogar auf deinen Körper. Und das ist jetzt mein Wunsch am Ende dieser Predigt, dass wir das mitnehmen können und dafür möchte ich dich jetzt noch segnen im Gebet. Und Herr, ich möchte dich jetzt bitten für alle Zuhörer und Zuschauer, dass jeder das für sich persönlich erlebt. Zum einen die gute Nachricht, die gute Nachricht der Erlösung. Ich möchte dich für alle bitten, die jetzt das sehen oder hören und damit noch gar nicht so viel anfangen können, dass es nichts Besseres gibt, als zu erleben, du hast uns erlöst, vergibst uns unsere Sünden, du machst uns gerecht durch das Blut Jesu. Und dass wir das nur tun können, indem wir dich anrufen, Gott, erbarme dich über mich. Komm in mein Leben, mach mich neu. Und dass wir deine Liebe so erfahren können, dass wir Geliebte sind. Und dass sich das so festsetzt in unser Herz hinein, dass uns auch nichts mehr erschüttern kann, wenn wir keine Liebe erfahren von unseren Mitmenschen oder Mitmenschen vielleicht jetzt in dieser Zeit gar nicht vorhanden sind, sondern dass wir so tief verwurzelt sind in dir und dass sich dadurch Frieden einstellt, Shalom einstellt. Und das Ganze soll Auswirkungen haben auf unser Umfeld, in Jesu Namen. Amen. Amen. Und so wünsche ich euch jetzt noch eine ganz, ganz gute Zeit. Nutzt die Zeit jetzt anschließend auch im Gebet. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben an unser gebet@citychapel.de. Dort werdet ihr auf jeden Fall Gebet bekommen. Wir werden uns bei euch zurückmelden. Und wir haben jetzt noch im Anschluss eine dreiminütige Gebetszeit. Da könnt ihr einfach zusammen nochmal beten darüber, wo Gott zu dir geredet hat. Oder halt eben ganz persönlich. Gottes Segen. Ciao. Thank you.